Freisprecher auf pH 88,4.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Freisprecher über Dennis Yücel. Mein Name ist Jan und ihr hört pH 88,4. Der deutsch-türkische Journalist Dennis Yücel saß vom 14. Februar 2017 bis zum 15. Februar 2018 in der Türkei im Gefängnis, weil er als kritischer Journalist gearbeitet hat. In seinem Buch Agent Terrorist beschreibt er seine Zeit in drei türkischen Gefängnissen sehr anschaulich und offen. Heute beschäftigen wir uns mit Yücel's Weg von der Freiheit in die Haft. Am 30. Oktober war Yücel im EWEG in Freiburg. Er hat aus seinem Buch Agent Terrorist gelesen und Fragen beantwortet. Ausschnitte dieser Lesung gibt es gleich zu hören. Vielen Dank an dieser Stelle an das EWEG, die das Mitschneiden der Lesung möglich gemacht haben. 2015 begann Yücel seine Arbeit als Korrespondent für die Welt in Istanbul. Auch damals schon war die Lage für Journalisten in der Türkei nicht einfach. Das war auch in Deutschland bekannt. Bei seiner Abschiedsfeier und davor wurde Yücel von seinen Freunden gebeten, auf sich aufzupassen. 2015 begann Yücel seine Arbeit für die Welt in Istanbul. Auch damals schon war die Lage für Journalisten in der Türkei nicht einfach. Das war auch in Deutschland bekannt. Bei seiner Abschiedsfeier und davor wurde Yücel von seinen Freunden gefragt, warum machst du das eigentlich? Und gebeten, pass auf dich auf.
Meine Freunde in Deutschland haben mir alle gesagt, pass auf dich auf, wirklich alle. Und ich habe immer gesagt, ja, mache ich. Und irgendwann habe ich ein einziges Mal bei meiner Abschiedsparty in der Taz, habe ich zu einer Kollegin gesagt, das rutschte mir aber so raus. Ich sagte, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ich war selber so erschrocken über diesen Satz, dass ich den dann schnell vergessen habe. Und in der Türkei sagt mir meine Freunde so halb im Spaß, aber halt auch nur halb im Spaß, wieso willst du freiwillig in die Türkei kommen? Wir versuchen ja alle wegzukommen, du kommst freiwillig? Bist du verrückt oder was? Und ich habe immer gesagt, nee, genau darum komme ich ja. Und ich wusste, dass die Türkei auch sonst, auch in ihrer Geschichte, immer ein Land war, das für Journalisten ein schwieriges Terrain war. Also die Zeiten, es gab nie in der Geschichte der Türkischen Republik und vorhin noch erst recht nicht, es gab nie Zeiten, in denen Menschen nicht allein aufgrund von Meinungsäußerungen, allein aufgrund von Texten verfolgt wurden. Es gab nur Zeiten, in denen das weniger passierte. Dazu gehören die Anfangsjahre der AKP, die ersten Jahre dieses Jahrtausends. Und es gab Zeiten, in denen das mehr passierte. Und dazu, 2015, war das wieder so eine Phase, wo die Entwicklung wieder in eine schlechte Richtung ging, was Presse- und Meinungsfreiheit anbetrifft, aber auch nicht nur. Und ich wusste auch außerdem, dass ich als Journalist mit einem türkischen Namen, also die Staatsbürgerschaft ist da ziemlich irrelevant, aber allein mit dem türkischen Namen, dass ich da vielleicht auch nochmal besonders gefährdet bin oder gefährdeter bin als Kollegen, also mit deutschem Hintergrund für deutsche Medien oder andere ausländische Kollegen, die jetzt nicht keinen türkischen Background haben, weil da der Vorwurf des Vaterlandsverräters, der ist sehr leicht noch. Das ist ja ein Klassiker für solche autoritären Regime. Kurz, ich wusste, worauf ich mich einließ, aber ich dachte mir, das ist ein tolles Angebot, weil Istanbul ist eine tolle Stadt. Es gibt ja viele Städte, die am Meer liegen. Istanbul ist die einzige, die nicht einfach nur am Meer liegt, sondern wo das Meer mitten durchfließt. Das ist toll. Und das haben wirklich ganze Generationen von Zentralregierungen und Stadtverwaltungen haben daran gearbeitet, den Zauber dieser Stadt kaputt zu machen. Und es ist ihnen immer noch nicht ganz gelungen. Deswegen fand ich das reizvoll. Und zum anderen fand ich es natürlich reizvoll, als Journalist in die Türkei zu gehen, weil es wird einem da nie langweilig. Da ist immer was zu erzählen, da ist immer was zu berichten. Und es gibt aber auch eine Redaktion, die dankbar alles abnimmt. Also das ist ja auch nicht überall so. Ich kenne Kollegen, die für zum Beispiel als Korrespondenten in Westafrika arbeiten, einen tollen Job machen und egal für welche Redaktion, die Schwierigkeiten haben, ihre Themen dann in den Redaktionen unterzubringen, weil das Interesse dann da halt geringer ist als bei so einem Land wie der Türkei. Im Gegenteil, bei der Türkei ist eher die Erfahrung, dass jede Redaktion immer noch mehr will und noch mehr will, weil das einfach ein Land ist, was Deutschland, was wir einfach gut kennen, was nicht nur hier vor der Haustür liegt im geografischen Sinne, sondern dass wir, glaube ich, das mit Deutschland so eng verbunden ist. Und dann gibt es noch diesen Staatspräsidenten, der, sagen wir mal, häufiger für einen Witz auch gut ist und immer wieder von sich reden macht. Kurz, es ist als Journalist, war das auch ein dankbares Land.
Tolle Stadt, toller Job, viel zu berichten und ein großes deutsches Interesse an den Themen aus der Türkei. Nur das mit der Freiheit der Presse schien ein Problem zu sein. Das hat Yücel aber wissend in Kauf genommen. Schon bald nach seiner Ankunft kam Yücel mit der Polizei in Kontakt. Bei einer Pressekonferenz an der türkisch-syrischen Grenze stellte er dem türkischen Gouverneur eine kritische Frage und wurde daraufhin unter Terrorverdacht festgenommen. Nach 2 Stunden wurden er und 2 andere Journalisten wieder freigelassen. Nach weiteren kritischen Fragen bei anderen Gelegenheiten wurde Yücel von Regierungsmedien als kurdischer Terrorist dargestellt und verunglimpft. Trotz alledem hat er seinen Job immer noch mit Freude gemacht. Bis jetzt war alles noch okay.
Aber dann passierte Folgendes, dann gab es diesen Putschversuch, wirklich auch ein blutiger Putschversuch, dem 250 Menschen ums Leben zum Opfer fielen. Daraufhin wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, Sie werden sich erinnern, und wir hatten plötzlich die merkwürdige Situation, dass dieser Putschversuch niedergeschlagen war, aber wir plötzlich quasi eine Junta an der Macht hatten. Es waren dieselben Leute, die vorher gewählt worden waren, aber die plötzlich mit Instrumenten regieren, wie man sie sonst nur von Militärdiktaturen kennt, mit Notstandsdekreten, Ausnahmezustand, die Verfassung war außer Kraft gesetzt und auch Journalisten wurden jetzt nicht mehr einzeln verhaftet wie vorher, sondern gleich busweise. Und das war eine Situation, wo es mir auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich war damals nach einer Woche, wirklich eine total verrückte Woche, wo ich die ganze Zeit, ich war von der Putschnacht an, beginnt von, als Erdogan am frühen Morgen am Atatürk-Flughafen erklärt hat, die endgültige Niederschlagung des Putschversuchs erklärt hat, waren wir näher als jetzt ich hier mit der ersten Reihe. Und von dem Moment an habe ich eine Woche lang, ich war die ganze Zeit unterwegs in Istanbul und Ankara, 3 Texte am Tag geschrieben. Und nach einer Woche ungefähr bin ich zu Maybrit Illner geflogen nach Berlin, zu einer Sendung, zu dem Thema. Aber ich habe mir danach einen Tag freigenommen. Bin ich am nächsten Tag zurück und habe meine Freunde in Berlin eingeladen. Wir haben uns getroffen in der Kneipe in Neukölln, also vielmehr vor der Kneipe. Es war Sommer, es war vorher so ein kleiner Park. Wir haben aus der Kneipe die Getränke geholt und haben da im Park gefeiert. Und ich habe das dann niemandem gesagt, aber ich hatte da schon das Gefühl, ich fahre jetzt ins Ungewisse. Und ich weiß nicht, wann ich da wieder zurückkomme. Ich war da nicht mehr gerne, weil ich gemerkt habe, es trifft immer mehr Leute, auch Freunde von mir, Bekannte von mir, Kollegen. Und ich habe das ab dem Zeitpunkt für ziemlich wahrscheinlich gehalten, dass es auch mich treffen könnte. Vielleicht nicht 1 Jahr Gefängnis, das nicht, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ab da war das jetzt für mich kein hypothetischer Fall mehr, dass ich wirklich auch ernsthafte Schwierigkeiten bekommen könnte. Sondern da hatte ich den Eindruck, das ist so, es kann jetzt gut sein, dass das passiert. Ich wusste es nicht, sonst hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Ich habe nur dieses Risiko, war jetzt plötzlich ein konkretes und nicht mehr hypothetisch. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, in die Türkei zu gehen. Übrigens immer zum Unwillen meiner Chefredaktion, die das ja, aus Verantwortung, übrigens auch wie jede Chefredaktion auch gesagt hätte, die wollten mich eher lieber schützen. Und ich habe gesagt, nee, ich muss da hin, ich habe da einen Job. Und das war auch der Grund, weswegen ich da hingegangen bin, weil eben die Situation, sich die Situation verschlimmerte, erforderte ja nicht weniger, sondern mehr kritische Öffentlichkeit. Und in dem Moment, wo türkische Medien viel stärker noch unter Druck gerieten, also die Medien, die doch sozusagen noch übrig blieben, die man nicht vorher schon platt gemacht hatte, mit feindlichen Übernahmen vereinnahmt hatte, sondern das, was da noch übrig war, was jetzt plötzlich die geschlossen wurden, wo Kollegen massenweise verhaftet wurden, wo für uns auch als ausländische Korrespondenten eine größere Verantwortung auch noch zukam als vorher, diesen Job dachte ich, jetzt erst recht muss ich den machen. Und der zweite Grund war ein eher emotionaler. Ich bin ja Hesse, ich bin Deutscher, ich bin deutscher Staatsbürger, aber ich bin ja auch Türke. Und auch mit diesem Land emotional verbunden. Und ich dachte mir, naja, wenn dieses Land jetzt mit vollem Krach gegen die Wand fährt, ja, und auch Freunde von mir verhaftet werden, wenn es mich halt trifft, dann ist es halt so. Man sagt das ja so gerne in Sonntagsreden, wir müssen Demokratie und Menschenrechte müssen wir immer wieder verteidigen, ne. Und bis der Satz zu Ende gesprochen ist, ist das Publikum eingeschlafen, weil es unglaublich klischeehaft ist. Aber es ist ja wahr. Es ist wahr, aber verteidigen heißt dann auch, es könnte dann sein, dass ich auf die Fresse kriege, dachte ich. Gut, aber dann ist das halt so. Dann ist es halt so, es haben sowohl in der Türkei als auch in Deutschland, als auch in anderen Teilen der Welt, haben Menschen sehr viel größere Opfer für das Maß an Demokratie, an Freiheiten, die wir hier genießen, die man auch in der Türkei lange halbwegs genießen konnte, aufgebracht als das, was mir im schlimmsten Fall blühte. Und deswegen dachte ich, gut, wenn ich auf die Fresse kriege, dann ist es halt so, dann kriege ich halt auf die Fresse.
Für die Demokratie eine dicke Lippe riskieren. Aufstehen, was sagen und versuchen, die Welt besser zu machen. Dazu rufen auch die Ärzte in ihrem Song Deine Schuld auf. Deniz Yücel war ein Jahr in türkischer Haft. Ende 2016, am Weihnachtsabend, hat Yücel von einer Kollegin einen Hinweis bekommen. Auf der Internetseite einer regierungstreuen Nachrichtenagentur steht, dass er zur Fahndung ausgeschrieben ist. Wieder der Vorwurf des Terrorismus. Sein voller Name wurde veröffentlicht, nicht irgendwie eine kryptische Umschreibung seiner Person. Allerdings steht dort auch, dass er im Ausland wäre und sich abgesetzt hätte. Das stimmt nicht. Yücel ist in Istanbul. Damit er nicht unvorbereitet auf die Polizei trifft, versteckt er sich für einige Zeit in einem Gebäude der deutschen Botschaft in Istanbul. Neben Obdach hat er die deutsche Regierung auch um eine diplomatische Lösung gebeten. Gleichzeitig war er auf der Suche nach einem Fachanwalt für Medienrecht. In einem Land, in dem Journalisten gerade massenweise verhaftet werden, ist es nicht gerade einfach, einen mutigen und fähigen Anwalt zu finden, der auch noch Zeit hat. Yücels damalige Freundin Dilek wollte sich mit zwei Anwälten treffen, es kam aber etwas dazwischen. Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem Background aus deutschen Sicherheitsbehörden sagte:
Sie müssen hier weg. Hier ist alles voll mit Polizei. Hier sind mindestens 4 Observationsteams. Ich hab diesen Job selber lang genug gemacht. Ich erkenne das. Ihr müsst hier weg.
In seinem Unterschlupf ist Yücel Nachbar von Präsident Erdogan. Dessen Residenz in Istanbul ist die benachbarte Villa Huber. Nach einiger Zeit in der Residenz des deutschen Botschafters wagt sich Yücel zum ersten Mal vor die Tür. Er kommt dem Nachbargrundstück des türkischen Präsidialamtes so nah, dass er sogar das WLAN in seinem Smartphone sehen kann. Diese Stelle beschreibt er auch in seinem Buch.
In der ersten Woche war ich ein paar Mal auf dem Türmchen des Hauses. Nun verlasse ich erstmals das Gebäude zu einem Spaziergang durch das Gelände. Istanbul liegt unter einer dichten Schneedecke. Im Garten hinterlasse ich tiefe Spuren im frischen Schnee. Auch den Wachleuten laufe ich über den Weg. Sie arbeiten für eine Fremdfirma und sind nicht eingeweiht. Ihnen muss es seltsam vorkommen, dass da einer seit Tagen in der Residenz sitzt und nie das Anwesen verlässt. Anstatt vollkommen schweigsam zu sein, halte ich es für ratsamer, mit Ihnen zu plaudern und dabei mit großer Ernsthaftigkeit und einer Prise Selbstmitleid Wörter wie Dienst, Pflicht und Anweisungen fallen zu lassen. Diesen Trick habe ich mir von meinem Cousin, dem Fotografen Volkan, abgeschaut. Im Grenzgebiet zu Syrien oder bei Recherchen zum Flüchtlingsthema an der Ägäisküste bin ich so durch einige Situationen gekommen, die leicht hätten brenzlig werden können. Die Gendarmen und Soldaten dort hielten mich für einen türkischen Geheimagenten. Das Wachpersonal hier glaubt, dass ich für den BND arbeite. Sehen kann ich die Huber-Villa nicht, dafür ist die Hecke zu hoch. Aber ich stelle mir vor, wie Tayyip Erdogan dort im selben Moment einen Spaziergang macht, mal kurz an die Hecke muss und wir uns plötzlich gegenüberstehen. Quatsch, aber lustig. Ebenfalls lustig, manchmal bekomme ich die WLAN-Verbindung der Huber-Villa angezeigt. Ich könnte ja mal versuchen, das Passwort zu erraten. Mein Tipp, Türkiye 2023. In Anspielung auf Erdogans Ziele 2023. Bis dahin, also zum 100. Geburtstag der Republik, so verkündete Erdogan im September 2012, solle die Türkei zu einer der 10 stärksten Volkswirtschaften der Welt aufsteigen und als Vollmitglied der Europäischen... Ich muss da mal lachen bei dieser Stelle. Und als... So war die gar nicht gemeint. Und als Vollmitglied der Europäischen Union angehören. Inzwischen werden die Ziele 2023 kaum noch präzisiert, sondern dienen lediglich als Beschwörungsformel. Ein daran angelehntes Passwort würde passen. Auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 würde ich nicht ganz ausschließen. Doch ich verkneife mir den Versuch.
In der Residenz des deutschen Botschafters war Yücel sicher. Er hatte die Bundesregierung hinter sich, die ihn unterstützte, und Anwälte hatte er mittlerweile auch gefunden. Es bleibt trotz allem die Frage, warum sich Yücel schlussendlich der Polizei stellte.
ich habe dann andere Anwälte dann gefunden, das war das eine. Also der Grund, nach Anwälten zu suchen und auch vorbereitet, auch mit guten Anwälten, mit Fachanwälten und mit mutigen Anwälten dorthin zu gehen, das hatte sich erledigt. Zum Zweiten habe ich ja versucht, was ich eben sagte, wir haben versucht, über die Bundesregierung eine diplomatische Lösung zu erwirken. Und ich hatte ja trotzdem auch weiterhin auch Kontakt als Journalist, auch in die türkische Regierung, auch in das direkte Umfeld von Tayyip Erdogan. Darüber haben wir es auch versucht. Also einmal über die Bundesregierung und einmal über die auf sozusagen von innen versucht, eine diplomatische Lösung zu erzielen. Und dann kam Angela Merkel im Februar 2017, Anfang Februar 2017, da saß ich schon über einen Monat in dieser Residenz, kam sie wieder zu Besuch nach Ankara. Und bei so Treffen von Staats- und Regierungschefs gibt es, gerade bei diesen Arbeitstreffen, gibt es immer einen Teil, wo die Delegationen dabei sind und einen Teil, wo die beiden dann, wo die Chefs wirklich dann unter vier Augen sitzen. Also vielleicht noch mit den Übersetzern. Und in dem Teil, in diesen 15, 20 Minuten oder so, wie es dann bei diesem Besuch war, die sie mit Erdogan unter vier Augen hatte, sprach sie das Thema an, was sie schon an dieser Pressekonferenz, die sie dann gab, das erzählte sie ein bisschen verklausuliert, aber mir hat das schon gereicht und ich habe dann auch sehr schnell über den Generalkonsul die Bestätigung bekommen, die Kanzlerin hat das Thema angesprochen. Aber es passierte nichts. Es passierte nichts und ich dachte, okay, mehr als dass die Kanzlerin das Thema anspricht, mehr kann es da nicht geben. Und wenn wir jetzt keine Lösung erzielen, ich hatte damals das Beispiel von Julian Assange vor Augen, der zu dem Zeitpunkt bereits seit 4 Jahren, glaube ich, in der Botschaft von Ecuador in London saß. Und ich habe damals zu Birgelin gesagt, zum Generalkonsul, also ich mache hier nicht den Assange. Und wenn wir auf diesem Weg keine Lösung finden, dann werde ich die Initiative ergreifen, dann gehe ich halt zur Polizei, wollen wir doch mal sehen, was sie machen. Weil eine diplomatische Lösung ist hier nicht mehr möglich. Und hinzu kommt, dass ich ja jederzeit damit rechnen musste. Die wussten ja, also sie wussten vielleicht noch nicht genau, dass ich da bin. Das war, aber irgendwann haben sie da auch das erfahren. Aber jedenfalls grundsätzlich, dass es so eine Sache gab, die Bundesregierung auf ganz oben gehängt hat, die Kanzlerin im Vier-Augen-Gespräch sogar anspricht, das wussten die. Und ich habe damit gerechnet, weil dieser Vorwurf, dass der Terrorismus in der Türkei, die PKK und so, das ist alles ja nur fremdgesteuert und fremdfinanziert und so, den hat die AKP nicht erfunden, der ist viel älter. Ich musste also davon ausgehen, dass die jederzeit das Thema, diese Situation selber öffentlich machen. Und dann wäre es eine andere Situation gewesen, sowohl politisch als auch rechtlich. Und der weitere Gang der Ereignisse deutet auch darauf hin, dass sie das auch genauso geplant haben, nämlich noch nicht dann, sondern näher zum Verfassungsreferendum, zur Einführung eines Präsidialsystems, womit Erdogan sozusagen alle Rechte oder alle Vollmachten, die er faktisch ohnehin damals auch schon ausübte, auch verfassungsrechtlich sich absichern lassen wollte. Kurz, ich musste damit rechnen, dass sie das jederzeit öffentlich machen. Dem wollte ich so vorkommen. Und dann ging es mir um noch etwas. Ich wollte ein Stück Autonomie und Freiheit wieder zurückgewinnen. Weil in dieser Residenz, das war sehr nett und schöner Garten und ich hatte nicht mit vielen Menschen direkten Kontakt, aber ein paar, dann nicht über Telefon, aber so auf anderen Wegen. Ich hatte Netflix, so, das war schon alles, ich konnte spazieren gehen, das war schon toll. Nein, ich wusste, all das wird schlechter. Ich werde was aufgeben. Aber auf der anderen Seite dachte ich, hier bin ich Gast. Hier muss ich, wenn die Bundesregierung sagt, keine Anwälte, dann darf ich keine Anwälte sprechen. Und wenn die Bundesregierung auf meine Frage, darf ich auch über einen anderen mit einem falschen Namen, darf ich mir hier über einen Lieferdienst eine Pizza bestellen, dann berieten da 3 Stellen im Auswärtigen Amt und die Botschaft und das Generalkonsulat. Und dann kam die Antwort, nee, zu gefährlich. Vielleicht war es auch zu gefährlich, weiß ich nicht. Aber ich musste mich daran halten. Und deswegen, ich war nicht sauer auf die Bundesregierung. Sie hat wirklich das, was sie in der Situation tun konnte, hat sie gemacht. Ich habe ihr dann nur gesagt, okay, danke für Ihre Unterstützung. Und das war echt nicht ironisch oder irgendwie spöttisch oder irgendwas gemeint, sondern ganz ehrlich, danke für Ihre Unterstützung. Aber ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Und jetzt bitte ich Sie darum, weiter Ihren Job zu machen, aber ich will jetzt auch meinen machen. Und das ist nämlich das Letzte noch, ein letzter Grund, dieses Verkriechen, dieses Verstecken, das ist etwas, was mir sehr zusetzte, weil ich hatte ja nichts verbrochen. Ich habe ja nur meinen Job gemacht als Journalist und ich glaube, den auch ganz ordentlich gemacht, sonst wäre ich nicht in diese Situation gekommen. Das ist so eine Form von Journalistenpreisen, die in Ländern wie der Türkei vergeben werden. Das muss, Da bin ich auch nicht, die sind da auch sehr, also es muss nicht immer Haft sein, das sind dann auch manchmal Schadensersatzforderungen oder andere Sachen. Und die sind da auch sehr generös. In Deutschland sind dann so, den Theodor-Wolf-Preis, den kriegt dann einer. Da sind die Türken, die sind da generös mit dieser Form von Journalistenpreisen. Jedenfalls hatte ich meinen Job gemacht und deswegen war ich in dieser Situation. Und dieses Stillhalten und Schweigen, das war etwas, was mir auch zusetzte. Und ich dachte, gut, dann gehe ich jetzt zur Polizei, wollen wir doch mal sehen, was passiert.
Zur Polizei wurde Yücel im Auto des Generalkonsuls und in dessen Begleitung gefahren. Nachdem sie den Polizeipräsidenten getroffen hatten, wurde Yücel festgenommen und in einer Viererzelle im Polizeigewahrsam eingesperrt. Dort gelang ihm sein bislang größter Sieg gegen die Unterdrückung. An dieser Stelle steigen wir wieder in das Buch Agent Terrorist ein. Zu dieser Zeit sitzt Yücel bereits 7 Tage im Polizeigewahrsam.
Am Dienstag verlängert der Staatsanwalt meinen Gewahrsam um weitere 7 Tage. Am selben Tag wird die Arnautkö-Gruppe, das war eine Gruppe von Leuten, mit denen ich die Tage vorher dort verbracht hatte, am selben Tag wird die Arnautkö-Gruppe dem Haftrichter vorgeführt. Für ein paar Stunden kehrt Stille ein. Doch am Nachmittag kommt der Ertrag einer Großrazzia. Mitglieder zweier Gangs aus einem armen Leuteviertel im anatolischen Teil der Stadt. In meine Zelle wird der Wortführer der Gruppe gesperrt, aus der 3 Leute festgenommen wurden. Ein kleiner, hyperaktiver Mann Ende 30, der unentwegt in der winzigen Zelle seine Runden dreht. Er erinnert an Al Pacino in Scarface und ist in etwa demselben Gewerbe tätig. Mehmet soll er hier heißen. Als er die Zelle betritt, begrüßen wir uns höflich. Der Zahnarzt, der noch kurze Zeit mit uns verbringen wird, ist in seine eigene Welt versunken. Mehmet und ich mustern uns. Irgend so ein Vorstadtgangster, denke ich. Was Mehmet in diesem Moment denkt, wird er mir bald verraten. Journalist? Wenigstens ein kultivierter Typ. Dieses Selbstbewusstsein gefällt mir. Und Mehmet ist zwar nicht belesen, aber intelligent. Einer, der sich zivilisiert zu benehmen weiß, dem man aber auch anmerkt, dass er schnell explodieren und dann gewalttätig werden kann. Ganz anders der Kerl, der in die Zelle nebenan kommt. Osman, wie er hier heißen soll, ist Wortführer der konkurrierenden Gang, aus der es gut 20 Leute getroffen hat. Anfang 30, laut, streitsüchtig, vulgär. Immer wenn die Frauen, die in den Zellen am Anfang des Korridors sitzen, an uns vorbei zur Toilette geführt werden, beginnt er eine anzügliche Unterhaltung mit seinen Kumpanen. Den Frauen wird der ohnehin unangenehme Gang zur Toilette noch peinlicher. Irgendwann bitte ich Osman, sich in Gegenwart der Frauen zurückzuhalten. »Ey, wer bist du denn?« keift er. »Halt dich da raus, sonst komme ich rüber.« »Lass den Idioten, der ist es nicht wert«, flüstert Mehmet. In den folgenden Tagen komme ich mit den anderen aus Osmans Gang ins Gespräch. Nur mit ihm bleibt es schwierig. Und er redet ununterbrochen. Der Ausnahmezustand gilt nur für Terroristen, nur für Gülen und die PKK, nicht für uns, ruft er seinen Freunden zu. Ohne Ausnahmezustand könnten sie dich keine 14 Tage hier festhalten, du Trottel, kommentiert Mehmet so leise, dass nur ich es höre. Seit einem guten halben Jahr verkündet die Regierungspropaganda, dass sich der Ausnahmezustand nicht gegen unbescholtene Bürger richte. Aber dass sogar jemand, der dessen Folgen am eigenen Leibe zu spüren bekommt, immer noch an diese Lüge glaubt, muss man erst mal hinkriegen. Respekt, Tayyip Erdogan, denke ich, und bin froh, dass Mehmet in meiner Zelle gelandet ist und nicht dieser Kerl. Wie meine vorigen Zellengenossen Haider und Nazmi ist auch Mehmet Kurde. Er kam als Kind nach Istanbul, arbeitete als Straßenverkäufer, schlief auf Parkbänken, geriet mit dem Gesetz in Konflikt und landete im Knast. Er sagt so poetische Sätze wie, hätte ich die Politik gewählt, wäre ich in die Berge gegangen. Aber ich habe mich für die Wirtschaft entschieden. Berge steht als Chiffre für die PKK, Wirtschaft für Kriminalität. Viele, die in den 90er Jahren auf dem Höhepunkt des schmutzigen Krieges in den Westen des Landes kamen und sich hier etwas aufgebaut haben, interpretieren ihre Karrieren politisch. Für ein kurdisches Kind, das im Krieg aufgewachsen ist, ist das ein großer Erfolg, sagen sie. Von Wissenschaftlern, Unternehmern oder Clubbetreibern habe ich dergleichen schon oft gehört. Nun höre ich das zum ersten Mal von jemandem aus dem kriminellen Milieu. Doch wie Mackie Messer oder Michael Corleone träumt auch Mehmet davon, das Fach zu wechseln. In einer westtürkischen Stadt hat er ein Stück Land gekauft. Dort soll ein Industriegebiet entstehen, erzählt er. Wenn die Bebauung kommt, werde ich diese ganzen Penner hier hinter mir lassen. Mit diesem Geld will er ein neues Leben anfangen. Seine Freundin heiraten, Familie, Kinder. Das solltest du tun, sage ich, ganz sozialpädagogisch. Heiraten will ich auch. Dilek hat mir einen Antrag in die Residenz zukommen lassen. Dileks Antrag ist erst wenige Wochen her. Sie ist väterlicherseits tscherkessischer Herkunft, stammt also aus einem kaukasischen Volk, das Mitte des 19. Jahrhunderts aus Russland vertrieben wurde, wobei die Deportation die Ausmaße eines Genozids annahm. Wer um die Hand eines tscherkessischen Mädchens anhalten will, so heißt es, müsse als Mutprobe ein Pferd stehlen. Du musst mir dabei helfen, sage ich. Kein Problem, antwortet Mehmet. Aber wo gibt es heutzutage noch Pferde? Finde du das Pferd, wir erledigen den Rest. Es könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden. Auch Mehmet weiß nicht, was genau ihm vorgeworfen wird. Während er seine Runden in der Zelle dreht und ich auf der Matratze sitze, analysieren wir mal meine, mal seine Lage. Was mich anbetrifft, ist er sich, wie ausnahmslos alle hier, sicher. Dich werden sie nicht verhaften. Für ihn ist ebenfalls das Dezernat für organisierte Kriminalität zuständig, wenngleich eine andere Einheit. Die Gangmitglieder sind die einzigen, die man nie zum medizinischen Check-up bringt. Stattdessen beginnt die Polizei, sie einzeln zu einem sogenannten Interview zu holen. Mehmet weiß, dass ein Verhör ohne Anwalt illegal und so etwas wie ein Polizeiinterview unzulässig ist. Doch er ist zu der Überzeugung gelangt, dass diese Razzia nicht seiner Gruppe galt. Darum will er sich diesem Interview nicht verweigern. Nach 2 Stunden kommt er zurück und freut sich lausbübisch. Die Polizisten haben ihm die Mitschnitte einiger seiner Telefongespräche vorgespielt. Auf einem ging es auch um das bevorstehende Verfassungsreferendum. Und, wirst du mit Nein stimmen, hat ihn sein Gesprächspartner gefragt. Spinnst du? Nur die Terroristen sagen Nein, lautete Mehmets Antwort. Ob er wirklich mit Ja stimmen wird? Quatsch, ich habe mir schon gedacht, dass ich abgehört werde. Darum habe ich das mit dem Referendum gesagt. Und jetzt spielen Sie mir genau dieses Gespräch vor. Wir reden über die geplante Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems. Irgendwann fragt Mehmet, wie die deutsche Verfassung beginne. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sage ich. Astrein, ruft Mehmet, so muss es sein. Im Laufe des folgenden Jahres werde ich immer wieder Sätze sagen, die mit der Formulierung beginnen. Bei uns in Deutschland ist das ja so. Angesichts meiner politischen Biografie eine etwas gewöhnungsbedürftige Situation. Mit den Polizisten komme ich gut aus. Leg dich nicht mit denen an, das bringt nichts, riet mir mein Anwalt Wesel bei seinem ersten Besuch. Tatsächlich verhalte ich mich höflich und meist freundlich, aber nicht servil. Im türkischen Kino der 70er Jahre konnte man, ähnlich wie in noch früheren Hollywood-Filmen, schon beim ersten Auftritt einer Figur an der Hintergrundmusik erkennen, ob es sich um einen guten oder bösen Charakter handelte. Bei vielen heutigen türkischen Serien ist es immer noch so. Und diese Muster funktionieren auch in der Realität. Es kann mir nur nützen, wenn die Polizisten mich als guten Jungen einordnen. Und das tun sie. Der Chef der Gewahrsamsabteilung, ein großer, kräftiger Polizeioffizier Mitte 30, ist zu den übrigen Gefangenen zwar nicht beleidigend, aber laut und grob. Mich brüllt er nicht an. Stattdessen kommt er gelegentlich zum Plaudern. Sogar ein Buch leiht er mir, den Roman Jolleirme Scheideweg. Dessen Verfasser, der Sozialist Kemal Tahir, wurde 1938 gemeinsam mit Nazım Hikmet verurteilt. Dass mir ein Vollstreckungsbeamter des Staates, der mich gefangen hält, den Roman eines Autors empfiehlt, der von eben diesem Staat 12 Jahre in den Kerker gesperrt wurde, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Bücher sind hier im Gegensatz zu Zeitungen erlaubt. Ich habe Dilek um Oğuz Atay's Die Haltlosen gebeten, das erste postmoderne Werk der türkischen Literatur. Aber mehr noch als lesen will ich schreiben. Es darf ihnen nicht gelingen, mich zum Schweigen zu bringen. Und es gibt ja so viel zu erzählen. Doch Papier und Stift sind verboten. Das finde ich fast das Schlimmste am Polizeigewahrsam. Noch mehr zu schaffen macht mir nur eines, das Rauchverbot. Das aber lässt sich leicht mit Nikotinpflastern umgehen, die man gut schmuggeln kann. Schwieriger ist das Problem mit Papier und Stift. Nach einigen Tagen beginne ich zu experimentieren. Attais 720-Seiten-Roman nehme ich als Papierersatz. Dazu versuche ich es mit einer abgebrochenen Plastikgabel als Feder und der roten Soße der Essenskonserven als Tinte. Weit komme ich damit nicht. Die Gabelspitze erlaubt kein filigranes Schreiben. Auf eine Buchseite passen nur wenige Worte. Und die Soße ist zwar dick genug, um die Druckbuchstaben zu überdecken, aber auch extrem fettig. Die Folge: viel zu lange Trocknungszeit. Ein paar Tage später ergibt sich bei einem Arztbesuch ein unbeobachteter Moment. Ein Stift direkt vor meiner Nase. Ich greife sofort zu und schmuggle den Kugelschreiber an der Leibesvisitation vorbei in meine Zelle. Ich werde nur oberflächlich durchsucht. Ich bin ja ein guter Junge. Papier habe ich allerdings immer noch nicht. Aber ich habe ein weiteres Buch. Der kleine Prinz, türkische Ausgabe. Dilek hat es den Anwälten mitgegeben. Ohne jeden Hintergedanken, außer vielleicht dem, uns beide an den großen Satz, du bist für deine Rose verantwortlich, zu erinnern. Doch ich erkenne, welch wertvollen Dienst mir Antoine de Saint-Exupéry erwiesen hat, indem er um die Zeichnungen wie um den Text herum so üppigen Weißraum ließ. Auf diesen freien Platz schreibe ich meinen Erfahrungsbericht. Bei schummrigem Licht, heimlich unter der Bettdecke. Mehmet passt auf, ob ein Polizist auf den Korridor kommt. Kurz bevor ich fertig werde, sagt er, ich habe überlegt, ob ich dich verpfeifen soll, nur um mich einzuschleimen. Das weiß ich, antworte ich, aber ich wusste, dass du das nicht machen würdest. Nach getaner Arbeit lege ich das Buch in die schmutzige Wäsche, die ich einem der Anwälte mitgebe. Da wir bei unseren Gesprächen nicht wirklich unter vier Augen sind, kann ich nicht erzählen, was da in der Tüte mit den benutzten Socken versteckt ist. Hauptsache, der kleine Prinz kommt bei Daniel und Dilek an. Sie tippen das Manuskript ab und kürzen es, teils aus Platzgründen, ich habe mehr als eine Zeitungsseite vollgeschrieben, teils aus Sicherheitsgründen. Schließlich befinde ich mich noch in der Gewalt der Polizei, als der nachfolgende, hier gekürzt wiedergegebene Bericht am 26. Februar 2017 in der Welt am Sonntag erscheint.
Ihr hört PH 88,4, die Sendung Freisprecher, mit dem Thema Deniz Yücel und seine Haft in der Türkei. Das Haftprotokoll möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Mittlerweile ist Deniz Yücel 9 Tage in Polizeigewahrsam. Er hat es geschafft, im Buch Der kleine Prinz ein Haftprotokoll nach außen zu schmuggeln. Dieses Haftprotokoll hören wir jetzt, gelesen von Deniz Yücel am 30.10.2019 im E-Werk.
Das Haftprotokoll. Bericht nach 9 Tagen im Polizeipräsidium Istanbul, Vatanstraße. Der Korrespondent muss mal wieder was liefern. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Sachverhalt. Seit dem Ausnahmezustand werden in der Türkei Festnahmen oft als Bestrafungsinstrument benutzt. Immer wieder sitzen Leute bis zu 14 Tage, bis vor kurzem bis zu 30 Tage und werden danach laufen gelassen. Zellengröße: 2,10 x 3,5 Meter. Ziemlich genau gemessen durch Liegen. Höhe: 4 Meter geschätzt. Zellenausstattung: 2 betthohe dicke Matratzen, dazu eine flache auf dem Boden. Blaues Kunstleder, Turnmatten-Style. 4 Decken, kein Kissen. 3 Wände Beton, Frontseite komplett Stahlgitter. Wände grau-gelb, Gitter braun. Belegung: 2 bis 3 Leute, manchmal auch 4, ist mir bislang aber nicht passiert. Essen: morgens pappiges, kaltes Toastbrot mit Käsewurst, mittags und abends Essen aus Konserven. Sieht immer gleich aus und schmeckt immer gleich elendig. Bohnen, Kichererbsen, Kartoffeln mit Fleisch. Das Schlimmste ist nicht mal der Geschmack, sondern der Geruch. Ich wärme die Konserven zwischen den Heizrohren auf, so gut es geht. Trinken: 3 x 0,5 Liter Wasserflaschen täglich. Wenn man nachfragt, auch mehr, nie Kaffee oder Chai. Außenwelt: man hört ab und zu die Straßenbahn. Sonst keine Geräusche und kein Tageslicht. Licht: auf dem Korridor brennt unentwegt dasselbe Neonlicht. In den Zellen ist es stets schummrig, zu hell zum Schlafen, zu dunkel zum Lesen. Geht aber beides, irgendwie. Zeit: meine Zelle ist genau gegenüber der einzigen Uhr auf dem Korridor. Mitgefangene fragen mich immer wieder nach der Uhrzeit. Ich frage mich, ob es gut oder schlecht ist zu sehen, wie langsam die Sekunden verstreichen. Es ist eine Fabrikuhr mit Sekundenzeiger, auf dem Zifferblatt eine türkische Fahne. Luft. Miefig, stickig, stinkt nach Körpergerüchen. Die Polizisten sagen, so leer wie in den letzten Tagen war es hier seit dem Putschversuch nicht mehr. Ihr hättet mal riechen sollen, als hier in jeder Zelle 5 Leute saßen. Kälte. Auch als es draußen noch kälter war, habe ich nicht gefroren. Ist gut beheizt. Check-ups. Die meisten Gefangenen werden einmal am Tag zum medizinischen Check-up gebracht. Entweder zu Fuß in eine kleine Klinik unmittelbar am Gelände oder mit Auto bzw. Bus in eines der benachbarten Krankenhäuser. Wichtig, weil das die einzigen Minuten frische Luft und Tageslicht sind. Ärzte, die wollen nicht mehr als pro forma das Fehlen von Folterspüren feststellen. Um jede Minute Aufmerksamkeit und jedes Medikament musste ich kämpfen. Das Gute, bislang habe ich all diese Kämpfe gewonnen. Medikamente. Alles, selbst Vitaminpräparate, muss ärztlich verschrieben werden. Auf dem Rückweg besorgt ein Polizist die Medikamente. Ich bezahle, 2x am Tag ist Ausgabe. Mein Zustand. Mir geht es ganz gut. Für die gesundheitlichen Probleme, Magen-Darm, bekomme ich die erkämpften Medikamente. Aber wenn ich nicht seit 9 Tagen hier eingesperrt wäre, hätte ich diese Probleme nicht. Toiletten. 4 Toiletten für bis zu 70 Gefangene auf dem Korridor. 5x am Tag ist Klogang, meistens 2-3 Zellen auf einmal. Wenn man bittet und der Polizist Lust hat, kann man auch zwischendurch. Es gibt Wasser, aber kein Klopapier. Duschen. Auf meinem Korridor gibt es 4 Duschen, wie ich einmal per Zufall gesehen habe. Aber dieser Raum ist verschlossen. Auf der Toilette im anderen Korridor ist in einer Kabine eine Dusche. Das warme Wasser reicht nur für circa 10 Minuten. Der Duschkopf ist defekt, sodass die Sachen, die man über die Tür hängen muss, nass werden. Ergebnis: bei einer Dusche für 150 Leute, ich habe in 9 Tagen 2x geduscht. Standardantwort, wenn man solche Themen anspricht: das ist kein Hotel. Ach nee, und ich dachte schon. Sauberkeit. Tagsüber ist hier ein älterer Herr, den alle Daie, Onkel nennen. Er verteilt mit einem Einkaufswagen das Essen, bringt den Müll weg und kehrt die Korridore. Dass er die Toiletten putzt, glauben wir nicht. Die Waschbecken hat jeden Morgen ein festgenommener, pensionierter Polizist geputzt. Der ist jetzt weg. Und ich hatte Glück. Als ich ankam, waren die Decken noch leicht feucht, weil frisch gewaschen. Danach wurden keine Decken mehr gewechselt. Wer neu kommt, nimmt die des Vorbesitzers. Logisch, ist ja kein Hotel. Extras. 3x sind wir mit einem Auto in ein Krankenhaus in der Nähe gefahren. Die Polizisten haben geraucht und ich mit ihnen. Danke dafür. Und ich nehme jetzt ein Vitaminpräparat, das ich mir beim Arzt erkämpft habe. Respekt. Das Folgende sage ich, weil es für einen ausländischen Journalisten auch anders ausgehen könnte. Alle Mitgefangenen zeigen mir viel Respekt. Für die wenigen, die älter oder etwa so alt sind wie ich, 43, bin ich Dennis B., für die Jüngeren Dennis Abi. Abi ist die respektvolle, aber auch vertrauliche Anrede für ältere Brüder und ältere Männer allgemein. Dennis Abi also. Spiegel. Gibt es nicht. Neulich beim Arzt habe ich in den Spiegel geschaut. Ziemlich grau. Liegt vielleicht am Bart. Mein voriger Zellengenosse sagte: Du siehst aus wie Karl Marx. Der für den Trakt verantwortliche Polizist sagt: Karl Marx hatte recht. Die Leute sind verrückt nach Geld. Und er sagt: Schreib was Nettes über uns. Nicht, dass du hieraus einen Midnight Express machst. In der Türkei sehr bekannter, aber unbeliebter US-Film über den türkischen Knast. Soweit er kann, versucht der Chef, mir gegenüber hilfsbereit zu sein. Je länger ich hier sitze, umso netter werden alle zu mir. Und ich werde auch nett. Besuche. Außer Anwaltsbesuchen kein Kontakt erlaubt. Anwaltsbesuch müsste hinter verschlossener Tür ablaufen, aber Tür bleibt meistens offen. Draußen wartet ein Polizist. Nach circa 20 Minuten fordert er, dass wir zum Ende kommen. Schluss. Alle, die ich hier kennengelernt habe, haben mir gesagt: Du musst das aufschreiben, Dennis Abi. Ich habe gesagt: Logisch, mache ich. Ist schließlich mein Job. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Die türkische Geschichte kennt unter sehr viel schwierigeren Umständen verfasste Kasiber. Das bekannteste stammt von dem Cumhuriyet-Journalisten Ilhan Selçuk. Nach dem Militärputsch vom März 1971 wurde er in ein inoffizielles Gefängnis verschleppt, in dem die Gefangenen systematisch gefoltert wurden. Sie wurden nicht nur verhört, sondern waren auch angehalten, schriftliche Aussagen zu machen. Seldschuk schmuggelte die Botschaft »Hier wird gefoltert« nach draußen, in einem Akrostichon, das er in seiner Aussage versteckt hatte. Ein Akrostichon, das ist eine literarische Kunstfigur, die entsteht, wenn man einen Text so anordnet, dass die Anfangsbuchstaben einer jeden Zeile untereinander weggelesen einen Sinn ergeben. Also hier das D von Dennis und das A von Agent-Terrorist untereinander weggelesen, eine Aussage, eine Botschaft. Und in einem solchen Akrostichon schmuggelte der große Ilan Seldschuk diese Information, hier wird gefoltert, nach draußen. Seldschuk hatte die Folter besiegt. Und auch ich empfinde im Moment der Übergabe nicht bloß ein Triumphgefühl, sondern echtes, tiefes Glück. Wie es Nazım Hikmet einmal so schön formuliert hat. Es geht nicht darum, gefangen zu sein, sondern darum, dass man sich nicht ergibt.
Wir haben bis hierhin Dennis Yücel's Weg aus der Freiheit in den Polizeigewahrsam verfolgt. Nach 13 Tagen in einer Sammelzelle ohne Tageslicht und einer Dusche für 150 Leute wird Yücel dem Staatsanwalt vorgeführt. Bis dahin weiß niemand genau, was ihm vorgeworfen wird. Es waren seine Texte, die teilweise auch falsch ins Türkische übersetzt worden waren und so vermeintlich mehr Angriffspunkte erlaubten. Keiner erwartete, dass er in Haft kommt und dennoch passierte es. Der Haftrichter lässt ihn wegsperren. Seine Anwälte gehen von maximal 5 Monaten in Haft aus. Am Ende sitzt er 1 Jahr und 1 Tag im Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nummer 9. Die meiste Zeit in Einzelhaft, ohne Kontakt zu anderen Gefangenen. Nur seine Anwälte und seine Frau Dilek, die er während seiner Haft heiratete, sieht er regelmäßig. Außerdem bekommt er Solidarbesuche von anderen Anwälten und Abgeordneten der Opposition. Er schmuggelt weiterhin Texte nach draußen, reicht eine Anklage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein und wartet. Wartet auf eine Anklageschrift. Sie wird nicht kommen, solange er gefangen ist. Das ganze Jahr in eine Sendung von einer Stunde zu packen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber einen Eindruck von der Willkür kann man erahnen. In seiner Haft wird er gefoltert und Post wird ihm nicht zugestellt. Er sitzt isoliert in seiner Zelle und kann kaum soziale Kontakte wahrnehmen. Yücel beschreibt seine Zeit im Gefängnis auf dem Klappentext seines Buches Agent Terrorist mit dem Wort »Kämpfen«. Ich hatte die Chance, ihn zu fragen, was in diesem Kampf sein größter Sieg und seine größte Niederlage war.
Danke, schöne Frage. Das steht auch hier auf dem Klappentext meines Buches. Müsste ich die Frage, wie ich die Zeit im Gefängnis verbracht habe, mit einem einzigen Wort beantworten. Es würde kämpfen lauten. Ich habe nur gemerkt, als ich mit dem ersten Durchgang fertig war und das einmal gelesen habe, dachte ich, Alter, warst du krass, das kannst du doch nicht bringen, weil ich immer wieder meine Leute und vor allem meine Frau Dilek und meinen Anwalt und die Veysel, die in der Türkei gelebt haben, immer wieder in Gefahr gebracht habe. Also dieses Kämpfen war gar nicht, also wenn man das jetzt nur auf dem Klappentext liest, klingt das so heroisch, vielleicht auch so selbstheroisierend. Das ist eigentlich, so ist das nicht. Das ist auch etwas, worauf ich überhaupt nicht stolz bin. Aber ich habe eine Sache versucht, Polizeigewahrsam anfing, dieses Intuitive. Also ich hätte auch nach 2 Wochen Polizeigewahrsam diesen Bericht, den hätte die Welt am Sonntag auch eine Woche später bringen können. Aber ich wollte das. Das war für mich so wichtig und das war mein erster großer Sieg, weil es der wichtigste war, weil der erste war, das war der erste große Erfolg, diese Situation. Ich bin in diesem Polizeigewahrsam, die wollen mich mundtot machen und das kriegen die nicht hin, das lasse ich nicht zu. Und wenn ich mit dieser Konservensoße arbeiten muss, dann mache ich das. Und wenn ich keinen Stift habe, dann klaue ich mir einen. Aber ich finde irgendeinen Weg, um mir Gehör zu schaffen, ich lasse mich nicht mundtot machen. Und das war der Versuch, als Mensch mich zu behaupten, als Journalist mich zu behaupten. Das war sozusagen das Emotionale. Und das Zweite war, dass ich dachte obwohl ich jetzt zu einem Spiel mal internationaler Politik geworden bin, die türkische Regierung, die Bundesregierung, ich wollte da nicht so passiv bleiben. Ich wollte nicht einfach nur Spielmann sein. Ich wollte mich auch nicht allein darauf verlassen, was die Bundesregierung macht oder was meine Freunde machen, was meine Zeitung macht, sondern ich wollte in diesen Prozess selber eingreifen. Und ich dachte, so wie es Michael vorhin auch gesagt hat, ich muss, das strategische Ziel muss sein, auch meine, von allem die, den Preis meiner Geiselnahme so in die Kosten meiner Geiselnahme so in die Höhe zu treiben, dass der höher liegt als der erhoffte Nutzen. Und dann werde ich rauskommen. Und das war auch der Kampf sozusagen, den ich geführt habe, auch da ein Kampf um Freiheit, um Autonomie, um Selbstbestimmung. Also deswegen meint Freiheit auch im Untertitel des Buches, meint nicht, es ist nicht die Vorstellung, es ist Freiheit, Freiheit, Freiheit und dann geht eine Zellentür zu, dann ist Unfreiheit, Unfreiheit, Unfreiheit und dann komme ich wieder raus, Petersilie, Freiheit. So ist das nicht, sondern in dem Moment, der Kampf um die Freiheit beginnt in dem Moment, wo sie dir genommen wird. So war das ist sozusagen sowohl in strategischer Hinsicht Teil dieses Prozesses zu sein, nicht einfach nur, also den auch wirklich zu beeinflussen, manchmal auch mit einer Hybris, was ich auch meinen Freunden immer gesagt habe, da lang, mach dies, mach jenes, aber naja, auf manche Ideen sind sie halt nicht gekommen. Also es war dann auch meine Idee zu sagen, frag doch mal bei den DAX-Konzernen, ob sie nicht so eine Anzeige machen wollen. Aber manchmal würde ich auch, wenn ich das selber bei der Lektüre, als ich das selber gelesen habe, dachte ich, naja, ein bisschen besserwisserisch war ich da schon, aber mit diesem sowohl mit dem Versuch zu intervenieren, als auch mit dieser Selbstbehauptung, Freund, also mir selber und Freund und Feind zu sagen, ihr kriegt mich nicht klar und ihr macht mir keine Angst, ihr Arschlöcher. Und das durchzuziehen, das war auch mit einer Rücksichtslosigkeit verbunden, mir selbst gegenüber, aber auch mit den engsten Menschen um mich herum gegenüber. Und deswegen ist das dann auch zugleich meine größte Niederlage, dass ich da so rücksichtslos auch war. Darauf bin ich nicht so stolz. Dieser Satz, der so heroisch klingt, der ist überhaupt nicht so gemeint. Das war eine krasse Sache, aber das war die Art und Weise, wie ich diese Zeit verbracht habe, kämpfend. Und es wäre, und das würde ich jetzt gerne sagen als Schlusssatz, also das wäre mir aber natürlich nicht möglich gewesen ohne diese große Unterstützung, die ich hier hatte. Ohne die Unterstützung meiner Familie natürlich, meiner Frau, meiner Anwälte, meiner Zeitung, meiner Freunde, aber der deutschen Öffentlichkeit, nicht nur der Öffentlichkeit in Deutschland, aber vor allem in Deutschland. Das war sozusagen der Resonanzboden, in den ich dann auch intervenieren konnte, die dann auch, und der Adressat dieser ganzen Solidaritätskampagnen, die ja dann auch nicht immer nur, also nicht nur mir galt, sondern dann auch immer anderen Kollegen in der Türkei, die auch immer wieder genannt wurden. Der Adressat war ja gar nicht nicht unmittelbar die türkische Regierung, sondern die Bundesregierung. Das Ziel, dann auch den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, damit sie diesen Druck weitergibt, was auch erfolgte. Und deswegen hätte ich ohne diese Unterstützung der Öffentlichkeit, wäre ich gar nicht in diese Situation gekommen, in die ich am Ende dann kam, nämlich, dass meine Geiselnehmer so sehr von mir genervt waren, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt eine Anklageschrift, die haben mich ein Jahr darauf warten lassen, die ist zwar identisch mit dem Hafturteil, aber ist egal, wir fordern jetzt 18 Jahre Knast für dich, aber das ist auch egal, Hauptsache du verschwindest, geh bloß weg, ja. Die waren so genervt von mir. Und das ist etwas, was man aus der Isolationshaft, was ich alleine nie im Leben hingekriegt hätte. Deswegen bin ich für diese Unterstützung auch dankbar. Und mehr als diesen Erfolg, dass der Geiselnehmer es am Ende bereut hat und sagt, raus, wir wollen zwar 18 Jahre Knast für dich, aber wir stellen die Bedingung, dass du das Land verlässt. Wir lassen dich frei, wir stellen die Bedingung, dass du das Land verlässt. Mehr geht sozusagen als Einzelner, kann man, glaube ich, mehr nicht erreichen. Dankeschön.
Wir haben in der letzten Stunde gehört, wie Dennis Yücel in Haft geriet, wie es ihm im Polizeigewahrsam erging und was ihm während seiner Haft Kraft gegeben hat. Es waren die Menschen, die vor allem in Deutschland auf die Straße gegangen sind und für ihn und für die Pressefreiheit gekämpft haben. Alle politischen Lager wurden von diesem Protest für die Pressefreiheit unter dem Motto Free Dennis und später Free Them All vereint. Natürlich wissen wir, wie die Geschichte ausging. Yücel kommt am Ende frei und schreibt ein Buch über diese Zeit. Wie die ganze unglaublich spannende Geschichte weitergeht und wer das weiter lesen will, kann das Buch Agent Terrorist, eine Geschichte über Freiheit, Freundschaft, Demokratie und Nicht-so-Demokratie, erschienen im Kiwi Verlag, in jedem Buchhandel kaufen. Mein Name ist Jan, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal auf PH 88,4.